Mich interessiert jetzt zunächst einmal, wie du eigentlich dazu gekommen bist, dich wissenschaftlich auseinanderzusetzen mit Pornografie und was da vielleicht auch der Schwerpunkt deiner Betrachtung ist.
In meinem Fall war das tatsächlich ein Zufall, ein glücklicher Zufall. Ich hatte leider nicht das Glück, in meinem Studium schon mit diesem Thema in Kontakt gebracht zu werden. Mir war also gar nicht klar, dass das schon ein zumindest in den USA seit locker 20 Jahren bestehendes Forschungsfeld ist, die Porn Studies. Und bei mir war es so, dass ich im Rahmen einer anderen Hausarbeit, nämlich zu Moby Dick, immer wieder über pornografisches Material gestolpert bin, was mich gestört hat und irgendwann neugierig gemacht hat. Und dann habe ich mich wirklich in Moby Dick-Pornos verloren und habe zum ersten Mal durch meine medienwissenschaftliche, kulturwissenschaftliche Brille, die ich im Studium gelernt habe, eben Pornos geguckt, und das hat ganz viele spannende Fragen in mir aufgeworfen, zu denen es eben noch sehr wenige Antworten gibt, und das hat mir große Freude bereitet, weil man wirklich noch etwas Neues dazu beitragen kann und es ganz, ganz viele Lücken gibt in diesem Gebiet.
Da wäre es wahrscheinlich am Anfang auch nochmal gut oder wichtig zu klären, was man eigentlich dann auch unter Pornografie fasst, wenn man sich damit auch wissenschaftlich auseinandersetzt. Was verstehst du darunter?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Es gibt, finde ich, bis heute keine rundum zufriedenstellende Definition von Pornografie. Es gibt ein berühmtes Zitat von einem Richter am Supreme Court, der gesagt hat, I know it when I see it. Also wenn ich sehe, weiß ich, dass es Porno ist. Das ist natürlich eine vage Definition, irgendwie aber auch sinnvoll, weil es so ein breites Feld umfasst, dass eigentlich immer etwas ausgeschlossen wird. Die meisten von uns denken ja einfach an die Darstellung von explizitem Sex. Das ist natürlich in irgendeiner Art und Weise auch sinnvoll. Das kann in verschiedenen Medien passieren, also literarisch, als Foto, als Film. Aber wenn man sich zum Beispiel viel auf Pornoseiten bewegt, wird man ganz schnell feststellen, dass dort ganz viele Dinge sind, die gar keinen expliziten Sex zeigen. Also zum Beispiel der gesamte Bereich des Fußfetisches, wo man sieht, wie jemand Füße pflegt oder Füße ableckt, Füße eincremt. Das ist ja keine sexuelle Handlung. Und trotzdem wird es dort gezeigt, damit jemand davon erregt wird und dazu masturbieren kann. Das heißt, es ist sehr schwierig zu definieren. Für mich wäre aber immer eine gewisse Öffentlichkeit wichtig. Also ich finde, die privaten Aufnahmen von Sex zum Beispiel würde ich nicht als Pornografie bezeichnen. Für mich gehört der öffentliche Aspekt dazu und im Zweifelsfall auch der Kommerz, also dass man daraus auch Geld macht, dass man es anbietet und dass es aber eben produziert wird, um jemanden zu erregen, wäre für mich, glaube ich, der allerkleinste Nenner.
Ja, und da gibt es natürlich jetzt eben auch einen super großen Markt um Pornos. Und da muss man natürlich sagen, sind es Pornos, die in erster Linie erstmal irgendwie von Cis-Männern für Cis-Männer, also Personen, denen das Geschlecht männlich irgendwie zugeschrieben wird bei der Geburt und die sich mit diesem auch identifizieren. Also und dann eben auch ein klarer Fokus auf männlicher Lust. Daneben gibt es aber eben seit den 70er Jahren auch Pornos, die entstehen, die sich als feministisch begreifen. Also wie entsteht das historisch und was gibt es da vielleicht auch für eine Entwicklung von feministischer Pornografie?
Du hast das ja eben schon ganz kurz angedeutet in deiner Anmoderation, dass das mit dem sexpositiven Feminismus zusammenhängt. Also geschichtlich kann man eigentlich sagen, dass sich in den 70er Jahren so eine Spaltung vollzogen hat und die hatte auch ganz viel mit Pornografie tatsächlich zu tun, denn in den USA haben sich am Ende der 60er Jahre die Gesetze zur Pornografie gelockert. Das führte dazu, dass Pornografie viel sichtbarer wurde im öffentlichen Raum, weil es nicht mehr illegal war. Damals noch in Kinos gezeigt wurde, weiter war die Technologie ja noch nicht. Und das auch dazu öffnet, dass überhaupt erstmal Frauen im Publikum von Pornografie sein konnten. Also vorher war es ja nicht nur von Männern gemacht, sondern eben auch nur vom männlichen Publikum gezeigt. Und das Ergebnis dieser verstärkten Sichtbarkeit war, dass es auch eine größere Anti-Porno-Bewegung war, die zu dieser Zeit stark wurde, laut wurde. Und das ein Moment war, wo eben, man spricht von den feministischen Pornokriegen oder auch den feministischen Sexkriegen, wo sich diese Gruppe gespalten hat, weil die eine Seite gesagt hat, wir wollen Pornos zensieren und verbannen und wieder strengere Gesetze haben und die andere Hälfte hat gesagt, nein, wir wollen dieses Recht auch auf Pornografie, auf Sex. Wir haben dafür hart gekämpft. Das gehört auch zu unserer sexuellen Freiheit. Und unser Ansatz ist es eben eher, andere Pornos zu machen und uns in diese Pornoindustrie reinzuschreiben. Das war ja bei anderen Medien ganz ähnlich. Also auch die nicht-pornografische Filmgeschichte oder die Literaturgeschichte. Auch da waren Frauen ganz lange ausgeklammert. Sowohl auf der produzierenden als auch auf der rezipierenden Seite. Und das war hier ganz ähnlich. Und ab da hat sich eben diese Bewegung auch des feministischen Pornos, die gesagt haben, wir wollen andere Bilder zeigen, entwickelt.
Da ist ja vielleicht auch ein Kritikpunkt an so feministischer, queerfeministischer Pornografie, dass ja im Porno auf irgendeiner Form, könnte man sagen, auch eine Objektivierung stattfindet. Wie positionierst du dich in dieser Debatte da?
Ich finde das schwierig, stehe dem sehr ambivalent gegenüber. Ich persönlich finde auch, dass im sogenannten Mainstream-Porno, der ja meistens dem feministischen Porno, der eben auch einfach für einen alternativen Porno steht, gegenübersteht. Ich finde, dass auch im Mainstream-Porno Feminismus zu finden ist. Also ich finde diese Abwertung des Mainstreams und dadurch die Aufwertung des feministischen Pornos durchaus auch problematisch, weil ich denke, dass es auch eine bestimmte Lesart ist, an die wir uns gewöhnt haben, die damit zu tun haben, dass wir Frauen nicht im gleichen Maßen ihre Sexualität und das Ausleben dieser Sexualität zusprechen. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Darstellung von Sex sehen, in unserem Kopf automatisch schon eine Assoziation passiert, dass das gerade vor allen Dingen für die Befriedigung des Mannes passiert und wir auch nur den männlichen Zuschauer mitdenken. Das heißt, ja, es ist ein vornehmlich männlicher Blick, es ist oft ein Fokus auf die männliche Lust. Und natürlich wird die Frau zum Objekt. Ich würde aber auch behaupten, dass der Mann zum Objekt gemacht wird und dass durchaus weibliche Lust vorkommt, wenn auch nicht in gleichem Maße. Aber ich finde es wichtig, das nicht völlig schwarz-weiß darzustellen. Und auch in der Mainstream-Branche gibt es zum Beispiel viele Frauen, die Pornos produzieren, die nicht als feministischer Porno gehandelt werden. Und das finde ich auch eine problematische Abwertung von der Arbeit von Frauen in einem anderen Markt.
Ja, damit sprichst du ja auch die Produktion von Pornos an. Also häufig wird dann ja nur über die Darstellungsweise vielleicht in Pornos gesprochen. Welche Rolle spielen denn die Produktionsbedingungen und das eben vielleicht auch explizit in queerfeministischen Pornos? Was läuft da vielleicht auch anders?
Ich finde, die Produktionsbedingungen spielen eine sehr große Rolle. Für mich ist es ein wichtiger Aspekt dieser Definition. Das heißt, man sagt immer, dass zum Beispiel Sicherheit und auch Consent, also dass wirklich auch darauf geachtet wird, dass alle Menschen sich wohlfühlen, dass niemand dazu gedrängt wird, Grenzen zu überschreiten oder Dinge zu tun, an denen man eben keine Freude findet oder sich zumindest nicht wohl damit fühlt. Man spricht ja manchmal auch vom ethischen Porno oder vom Fair Porn, also es ist dann eher ein Ansatz wie bei einem Biosiegel, sage ich jetzt mal, dass man davon ausgehen kann, die Produktionsbedingungen waren dort gut und das war eben ein feministisches Set, auch im Sinne von, dass bestimmte Werte am Set hochgehalten werden. Das finde ich einen interessanten Ansatz, insofern aber auch ganz problematisch, weil durch diese Gegenüberstellung von feministischem und Mainstream-Porno das natürlich aussagt, dass das im Mainstream-Porno nie der Fall ist. Und das ist einfach kein korrekter Vorwurf. Natürlich gibt es Sets, an denen das leider nicht der Fall ist, so wie das in jeder Industrie Arbeitsplätze gibt, an denen das nicht eingehalten wird. Aber gerade die großen professionellen Studios achten natürlich auch auf diese Dinge und haben auch viele Vorschriften, an die sie sich halten müssen und können sich eigentlich auch gar nicht erlauben, in ihrer Branche dagegen mehrfach oder massiv zu verstoßen. Das heißt, auch da finde ich den Rückschluss schwierig zu sagen, aller anderer Porno, der nicht das Label Feminist Porn trägt, ist unethisch produziert. Das fände ich eine ganz problematische Schlussfolgerung. Trotzdem einen sehr wichtigen Ansatz, darüber nachzudenken, denn das tun wir viel zu wenig. Wir wissen alle viel zu wenig darüber, wie Pornos eigentlich produziert werden. Und diesen Fokus dahin zu legen, finde ich sehr sinnvoll.
Mhm. Ja, jetzt ist es ja, wenn es um Pornografie geht, sei es jetzt irgendwie im Mainstream-Porno oder auch feministischen Porno, geht es ja ganz viel schon auch um so Geschlechterrollenbilder, die haben da vielleicht, haben irgendwie eine, spielen die da eine Rolle. Jetzt frage ich mich dann auch, und darauf willst du ja auch in deinem Vortrag heute hier in Halle mit eingehen, wie queer und wie auch transinklusiv ist denn auch Pornografie und dann vielleicht auch nochmal eben diesen Fokus auf dem feministischen Porno. Was hat sich da in den letzten Jahren verändert?
Finde ich auch eine sehr wichtige Frage und etwas, was ich durchaus auch manchem Porno vorwerfen würde, der sich als solcher selbst bezeichnet. Man muss natürlich sagen, jedes Label hat das Problem, es ist erstmal sinnvoll und wird dann aber auch trotzdem instrumentalisiert. Das ist beim feministischen Porno nicht anders. Also es gibt natürlich auch Leute, die auf diesen Zug aufspringen und ihre eigenen Produktionen als feministisch labeln, ohne das vielleicht in allem Ausmaß zu hinterfragen. Ich finde, dass man oft auch Filme findet, die eigentlich Genderstereotype verstärken, obwohl sie sich unter diesem Label bewegen und, wie du gerade schon sagst, eben nicht queer sind und nicht transinklusiv sind, was für mich, gerade wenn man einem intersektionalen Feminismus folgt, essentiell ist. Grundsätzlich tut sich auf jeden Fall einiges, was das anbelangt, also die Sichtbarkeit von queeren Menschen und Transpersonen wächst ohne Zweifel. Im Mainstream-Porno muss man immer wieder vorsichtig sagen, dass es ein schmaler Grat sein kann zwischen Sichtbarkeit und Repräsentation und Fetischisierung von nicht-normativen Körpern oder Identitäten. Das heißt, das kann man nicht direkt gleichsetzen. Dennoch würde ich behaupten, dass selbst im Mainstream-Porno die Sichtbarkeit von nicht-normativen Körpern oder Identitäten viel größer ist als in den Mainstream-Medien. Und das ist auch etwas, was mich immer wieder ärgert beim Diskurs über Pornografie, dass der Blick quasi kritischer auf dieses Medium geworfen wird als auf jedes andere Medium, was ich für ungerecht und auch für moralisch motiviert halte.
Wie nimmst du denn eigentlich in den letzten Jahren vielleicht auch eine Resonanz auf queer-feministischen Porno auf? Also wie hat sich da auch ein Konsumverhalten verändert? Kann man das überhaupt feststellen? Also gibt es da vielleicht auch eine Erfassung dazu?
Also die Zahlen gibt es leider nicht wirklich. Das ist allgemein ganz schwierig, wenn wir uns mit Pornografie beschäftigen, dass es sehr intransparent ist als Industrie. Man kann aber ohne Zweifel behaupten, dass gerade in der öffentlichen Wahrnehmung der feministische Porno viel, viel sichtbarer geworden ist. Also eigentlich jedes Mainstream-Medium hat in irgendeiner Art und Weise schon mal darüber berichtet. So ein Name wie Erika Lass zum Beispiel, was man schon als erfolgreichste oder man könnte auch sagen als mainstreamigsten feministischen Porno bezeichnen kann, ist schon ein Name, den zunehmend Menschen gehört haben. Es ist natürlich aber auch ein bisschen ein Filterblasenphänomen. Also häufiger, also gerade ich, die sich in akademischen Kontexten zum Beispiel bewegt, auf Konferenzen, also mit Menschen bestimmter Generationen, bestimmter Bildungsschichten, Hintergründe, ist es schon immer wieder so, dass zum Beispiel gelacht wird, wenn ich feministischer Porno sage und die Leute denken, es ist ein Witz, es ist ein Widerspruch in sich selbst. Also die Vorstellung von Pornografie als etwas in sich antifeministisches sitzt auf jeden Fall noch sehr fest in den Köpfen. Und ich denke, dass daran aber dieses Konzept auch so gut rütteln kann, egal ob man es auch kritisch betrachtet und das vielleicht keine perfekte Lösung für alle Dinge ist, denke ich, kann es den öffentlichen Diskurs ändern, anstoßen oder zumindest ein bisschen wachrütteln.
Und vielleicht auch deswegen bist du dann ja auch unterwegs, schreibst nicht nur dazu, forschst nicht nur dazu, sondern hältst da eben auch Vorträge, unter anderem eben heute in Halle. Da ergab sich jetzt mir doch noch eine letzte Frage, und zwar vielleicht danach, wie Menschen, die jetzt Lust haben, sich auch mehr mit queer-feministischen Pornos zu beschäftigen, denn da auch vielleicht irgendwie auf die Suche machen können nach interessanten Pornos. Und wenn man dann jetzt vielleicht irgendwas eingibt in eine Suchmaschine, dann kommt da ganz viel auf. Also hast du da vielleicht eine Empfehlung, wie man sich dem Ganzen jetzt nähern kann?
Also was ich empfehlen würde, wären Seiten, sogenannte Pay-Sites, also Pornoseiten, für die man bezahlt, was ich persönlich auch für einen ethischen und damit feministischen Konsum halte und wichtig finde, die, sage ich mal, ähnlich wie Netflix für Porno aufgebaut sind, also wo eben auch verschiedene Menschen, verschiedene RegisseurInnen die Werke präsentieren, die sie gemacht haben. Pink Label TV ist zum Beispiel eine Seite, ist eine US-amerikanische Seite. auf die man aber auch von hier zugreifen kann. Da kann man zum Beispiel einfach mal für einen Monat ein Abo abschließen und sich angucken, was es dort so gibt, sich einfach mal berieseln, inspirieren lassen, gucken, was diese Bilder mit einem machen. Da ist wirklich eine enorme Bandbreite an Filmen zu finden. Und auch Erika Lass, die Seite Ex-Confessions, ist etwas, was für viele Menschen, viele Nicht-Cis-Männer ein guter Einstieg in dieses Genre ist, wo man einfach mal einen anderen Zugang dazu finden kann.